Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Sie sind dem breiten Publikum in Deutschland vor allem als Interpretin der Opern von Wagner und Strauss bekannt, vor allem hier in Berlin, wo Sie den Ring dirigiert haben, wo Sie Salome, Rosenkavalier dirigiert haben. Sie haben Puccini an der Staatsoper in Berlin gemacht. Das ist das, was man mit Ihnen zunächst einmal verbindet. Wir wissen natürlich, dass Sie auch viele andere Dinge gemacht haben, auch in Hamburg gerade. Ein Komponist wie Olivier Messiaen, auf den ersten Blick fragt man sich, was ist das Interesse daran? Aber es gibt dann ja doch auch viele Bezüge. Ist es beispielsweise die klangliche Opulenz von Messiaen, die so ähnlich ist wie vielleicht bei Richard Strauss oder bei Richard Wagner, die Sie an diesem Komponisten, an dieser Turangalida-Sinfonie fasziniert?
Ja, es fasziniert mich vieles an Messiaen. Was man vielleicht von mir her nicht kennt, ist, dass ich einen großen Teil von meinem Werdegang im Bereich der französischen Musik verbracht habe. Ich bin auch sogar zu Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres ernannt worden, also Ritterschlag für mein Engagement für französische Musik. Das ist ein Leidenschaft von mir. Nur halt in Berlin habe ich wenig französisches Repertoire gemacht, aber das ist halt nur hier. Ich habe die Jüdin in Wien quasi wieder ins Leben gebracht in 99. Als Studentin noch oder junge Profi bin ich den Versen von Pierre Boulez in Paris 4 Monate lang in 87 hinterhergelaufen, alle seine Proben, seine Vorträge und sogar Proben, wo der Messiaen dabei war. Und quasi diese Parallelschiene zum großen deutschen Fach läuft auch. Mein Studium war als Komponistin, nicht als Dirigentin. Und die Musik des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts bleibt bei mir richtig eine starke Leidenschaft. Setze mich auch sehr gern dafür ein. Und bei Messiaen, da ist so eine Bandbreite vom Repertoire vom großes Orchester, Turangalida, zum Kammermusik, Lieder, Gesang und Klavier. Und als Pianistin, da habe ich selbstverständlich viel seine Lieder gespielt, seine Kammermusik. Und wie alle großen symphonischen Komponisten, die auch Kammermusik und Lieder geschrieben haben, meistens findet man die Wurzeln dort. Genau wie bei Brahms sind die Wurzeln in seine Lieder. Bei Schubert und Schumann auch. Und das ist das, was verbindet vielleicht.
Und bei dieser Turangalila-Sinfonie ist es ja auch so, dass die in der Tat mit anderen Werken Messiaens verbunden ist, unter anderem auch mit einem Liederzyklus. Er selbst hat das ja als so eine Art Trilogie zum Thema Tristan und Isolde bezeichnet. Genau. Man könnte ja auch annehmen, dass Sie als Wagner-Interpretin hier vielleicht auch ein Interesse sehen. Allerdings sind ja die Bezüge zu Tristan eigentlich eher abstrakt. Es geht um die Idee der Liebe, um diese alles sprengende Liebe. Aber das sind ja auch erstaunliche Querverbindungen eigentlich.
Ja, und wenn man wirklich auf der Suche geht, findet man schon kleine motivische Andeutungen. Ich bin fasziniert von diesem Werk. Ich habe es zum ersten Mal dirigiert, glaube ich, in 99 oder 98 in Norwegen bei den Festspielen dort oben in Bergen. Und seitdem, also es ist ein 25 Jahren sind es jetzt her. Und ich finde jedes Mal in dem Stück was Neues, was Faszinierendes. Es ist ein sehr üppiges Klangwelt. Also es ist alles drin, Klavier, Tasten, Glocken, 6 Schlagzeuge, großes Blech, groß besetztes Orchester. Aber der spielt wirklich mit der ganzen Palette, von einem Instrument zum allen auf einmal bei dreifaches Forte. Und das macht richtig Spaß. Und es ist auch, es ist eine freudige Musik. Es gibt selten, dass man wirklich ein so ungehemmtes Werk auch zelebrieren darf.
Es heißt ja auch, also avec joie, also mit Freude, und später avec grande joie, also mit großer Freude. Nur bleibt denn bei Ihnen selbst als Dirigentin dann auch Zeit für Freude, wenn Sie ein Werk haben, das ein so gigantisches Spektakel ist, dass man ja auch erst einmal organisieren muss? Ist da die Freude auch im Tun dann noch da?
Ja, die Organisation ist erstmal, findet in den Proben statt. Und ja, es ist klar, es gibt wahnsinnig viel zu organisieren. Aber wenn man das mit einem Orchester so wie dieses macht. Man braucht es erst zu organisieren und dann funktioniert es auch. Und für mich, ich liebe das Stück so sehr. Ich freue mich riesig, die Freude in den Gesichtern der Musikern auch zu beobachten, dass sie wirklich, diese Musik zu spielen, macht einfach Spaß. Es ist ein schöner Abend, also der sechste Satz zum Beispiel, da schwirrt man weg, das ist Säden, da sind wir so wirklich fast auf einer Wolke und das ist zeitlos. Die Zeit steht einfach für fast 12, 13 Minuten steht die Zeit, es geht nirgendwo hin, es ist einfach so Herzenschlagstempo, 8:60 und das ist wunderbar. Wo kriegt man sonst heutzutage die Chance auf diese Stille, aber eine, ich will nicht sagen zufrieden, das klingt so zu einfach, auf diese schwebende, freudige, sphärische Niveau zu sein und da in diesen wunderschönen Klängen einfach zu baden, das ist Luxus pur.
Das Stück ist 1946 begonnen worden mit einem sehr schönen Auftrag von Sergei Koussevitzky aus Boston, der ihm gesagt hat, du kannst machen, was du willst.
Wir haben dem Koussevitzky so wahnsinnig viel zu verdanken.
Ja, das sind ja viele bedeutende Werke, Peter Grimes, Die Psalmen-Sinfonie,
echt, so viele große Stücke. Wahnsinnig. Ja, wahnsinnig. Ich habe letzte Woche Bartok-Konzert für Orchester gemacht. Wir haben ihm, also ich glaube, erst jetzt kriegt er richtig seinen Platz in der musikalischen Geschichte als ein großes Talent. Finde, der Koussevitzky. Ja.
Wenn man sich diese Zeit 1946 vergegenwärtigt, Messiaen, der ja selbst auch im Krieg in deutscher Kriegsgefangenschaft war, wo er sein großes Quartett auf das Ende der Zeit geschrieben hat, diese Musik ist ja Nachkriegsmusik. Also aus deutscher Perspektive gesprochen würde man sagen, das ist Nachkriegskunst. Und die Nachkriegskunst von 46 bis 48 hat er das komponiert, ist in der Regel nicht durch das Thema der Freude bestimmt. Und bei Messiaen ist diese überwältigende, ja auch von Ihnen geschilderte Freude, die sich in diesem gleißenden Fis-Dur am Ende äußert. Was glauben Sie, woher Messiaen die Kraft genommen hat, ein so unglaublich optimistisches, ja grenzenloses, freudenvolles Werk zu schreiben?
Ja, ich kann nur denken, dass bei Messiaen ist man nie sehr weit von der Frage der Religion. Und auch in dem fünften Satz mit großer Freude geschrieben, trotzdem, es heißt Freude des Sternenbluts. Da sind wir fast bei Heiligenblut. Und also wir sind nicht so sehr weit von das goldene Renaissance in katholische Künste und so weiter. Also bei Messiaen bleibt das nie besonders lange fern. Ja, das ist, man stellt sich eine Frage, wie kann man sowas schreiben in 46? Da kämpft die Welt noch mit ungelösten Fragen, die noch übrig bleiben vom Zweiten Weltkrieg. Da ist man tief im Trauer. Aber ein Sonnenblick tut gut.
Es sind ja auch viele andere Inspirationen drin, vor allem das Stück hat ja auch einen Titel, der aus dem Sanskrit kommt, also diese indische Musik, vor allem denke ich, die ja sehr komplexe indische Rhythmik, die Messiaen der Partitur ja auch beschreibt, das sind Dinge, die man beim Hören überhaupt nicht nachvollziehen kann, 17 verschiedene Zeitdauern, angeordnet in einer Reihe, Rhythmen, die als Kanon und als Palindrom kommen.
Ja, die gehen vorwärts in Rückbewegung, Retrograde. Und das steht alles in den Stimmen in der Partitur, hat eigentlich für mich strukturell hat es schon einen Sinn, das alles vor den Augen zu haben. Für den Musiker bedeutet das eigentlich am Ende wenig, weil die müssen es halt nur sehr akribisch ausführen, dass genau diese Akkorden für genau diese Länge gehalten werden und so weiter. Aber eigentlich dieses Turangalila, das Wort kann man so ein bisschen übersetzen im Tanzen und Freude und dann diese Rhythmen. Und da sind bestimmten indischen Talas, diese rhythmische Figuren sind auch dabei. Wie wichtig ist das, dass man das alles weiß, bevor man es anhört? Ich weiß es nicht. Also man muss bei Moses und Aaron von Schönberg auch nicht jeden Tonreihe erkennen können. Wäre auch ein Wunder, wer das kann.
Ja, ja.
Aber das ist auch eine Zeit, wo die Komponisten neue Strukturen gesucht haben und recherchiert. Und dann bei Messiaen komme ich immer wieder zurück auch zu seiner Synästhesie, was auch für mich bei dem Stück eine große Rolle spielt.
Sie haben in einem Interview mit unserem Programm Deutschlandfunk Kultur vor einigen Jahren einmal verraten, dass Sie selbst auch synästhetische Wahrnehmungen haben. Und zum Beispiel, wenn Sie eine Tonart hören, eine bestimmte Farbe assoziieren, dann müsste das für Sie ja ein Rausch, ein Spektakel sein, in dem Sie ganz besonders viele Farben auch erleben, wenn Sie das aufführen.
Absolut. Und er hat extreme Tonarten gewählt, wie Sie vorhin erwähnt haben. Das Fistur ist fast das Hellste, was es gibt. Man soll, ohne dass man synästhetisch ist, man soll Licht da hören und helle Farben sehen können, spüren. Da sind alle Sinnen mit involviert eigentlich. Der Messian selber hat viel über diese Synästhesie und Musik und die rhythmischen Talen und alles hat er alles in seine große Treatise geschrieben. Und ich finde das alles fasziniert, weil das ist genau eine Zeit, wo die Serialisten begonnen haben, da immer extremer in den Serialismus hineinzugehen, immer sich weiter zu entfernen. Und das Stück ist weitgehend sehr tonal, was einige Komponisten 10 Jahre später sehr genervt hat. Aber wenn man denkt dann zur gleichen Zeit, also Peter Grimes war ein Tick früher, aber ist auch höchst tonal. Und Britten ist auch im Tonalbereich geblieben, Schostakowitsch auch. Das ist alles so quasi aus dieser Zeit. Das ist ein Stück, das man genießen kann, einfach auf der ersten Begegnung. Ja. Und das ist auch ein Stück, das ein längeres Studium auch lohnt.
Das kann man sich vorstellen. Es ist ja auch an sich ein sehr langes Stück, 10 Sätze. Die Sätze sind sehr kontrastreich, also die sind sehr unterschiedlich, aber auch in sich gibt es da ganz starke Kontraste, abrupte Brüche. Gibt es für Sie einen erzählerischen Bogen? Sie müssen ja auch als Dirigentin diese Spannung über diese ja doch immerhin gut 80 Minuten aufrechterhalten.
Ja. Ja, wobei er das etwas erleichtert. In dem ersten Satz, 5. Satz, 10. Satz, das sind halt quasi die Säulen. Also ich ziehe immer 1 und 2 zusammen. 1 ist quasi das Vorspiel. 2. Satz ist quasi das große Allegro zum Beginn von der Sinfonie. 5 ist ein geprägtes Scherzo und 10. Satz ist der Allegro vivace, Stretter, Schluss. Und was dazwischen ist, ist dann exotischer, ist dann vielleicht weniger transparent durchzublicken. Und da kommen die verschiedenste Einflüsse aus dem Gregorianischen Kantus, gibt es in einem Satz im Fagottgruppe, Posaunengruppe und Kontrabass zu hören. Dann gibt es selbstverständlich dieses merkwürdige Instrument, das Ond Martino, das er so gerne eingeführt hat. Die Musiker, die Ond Martino spielen, die leben davon. Reisen durch die Welt, spielen diese Werke. Und das ist eine frühe Fassung von einem Computer-Synthesizer. Aber es singt auch richtig. Und der Messiaen bleibt nie weit vom Gesanglichen, auch in dem Stück. Ja, also man kann es analysieren, aber ich finde auch, das Stück ist eher sehr organisch. Und diese Formen mit den großen Säulen, diese großen Allegros quasi, die Säulen sind, und dann der große Adagio, der 6. Satz, was aber keine dunkle, vertieften Adagio ist, ist ein verträumter Adagio, ist was ganz anders.
Es geht ja auch um den Liebesschlaf im Garten, der Sinne sozusagen, das sind ja ganz poetische Welten, die da immer wieder genannt werden, ja. Sie haben 2005 Ihr Debüt bei den Berliner Philharmonikern gegeben. Sie haben damals 2 Werke dirigiert, die ja vielleicht auch gar nicht so weit von dem entfernt sind. Matthes der Maler, die Sinfonie von Paul Hindemith, auch ein unglaublich leuchtendes, bildmächtiges Werk. Und dann die 3. Sinfonie von Anton Bruckner, ein Komponist, der, was das Verhältnis zur Orgel angeht und von seinem Katholizismus sehr nah an Messiaen dran ist. Das ist viele Jahre her. Wie erleben Sie die Berliner Philharmoniker heute?
Also es ist viele Jahre her, es ist fast 18 Jahre. Ich bin auch 18 Jahre älter und plötzlich finde ich vor mir ein Orchester, wo fast alle Musiker jünger sind als ich. Das ist erstmal ein Schock. Ja. Also das Orchester ist wahnsinnig flexibel jetzt und sowieso technisch brillant waren die immer. Aber es macht mir wirklich diese Woche wahnsinnig viel Spaß, mit denen zu musizieren. Und das Stück haben sie seit langem nicht mehr gespielt. Die haben es vor einigen Jahren mit Simon Rattle gespielt, auch auf Tournee. Aber das ist sicher 10, 15 Jahre her. Das Orchester ist brillant, der Saal ist ideal dafür. Es gibt so viele Säle, wo dieses Stück wirklich die Wände sprengen. Und hier, man hat Platz um die Bühne für den Klang. Das sind die besten Voraussetzungen.
Sie kommen ja aus Australien und ich habe festgestellt, dass dieser Kontinent für Olivier Messiaen ja auch eine Rolle gespielt hat. Ganz am Ende seines Lebens, als er 80 Jahre alt war, 1988, hat er eine 6-wöchige Reise gemacht, hat sich viel mit der australischen Natur, Flora und Fauna beschäftigt und hat viele Eindrücke davon in sein letztes großes Orchesterwerk Éclair sur l'eau de la einfließen lassen. Ist das ein Punkt, der Sie auch an Messiaen interessiert?
Ja, sehr. Also wir wissen, der Messiaen war begeistert, fast obsessiv begeistert für Vogelgesang. Ja, in Australien, wir haben eine ganz andere Vogelwelt als hier in Europa. Und es gibt einen Vogel, ein bestimmtes, das heißt bei uns der Lyrebird. Was heißt ein Lyre?
Lyre-Schwanz, glaube ich, heißt der auf Deutsch.
Ja, ja. Also das sieht ein bisschen wie ein V aus, nur diese prächtige Schwanzfeder ist in Form von einem Lyre. Und dieser Vogel ist ein Mimik, der kann alles nachmachen. Es gibt sogar manche Bereiche in Australien, wo Natur direkt neben, was weiß ich, eine Fabrik ist oder direkt neben einem Flughafen und die Vögel machen mal den Klang von einem Flugzeug oder von einer Fabrik nach. Aber die haben einen eigenen Klang, einen eigenen Vogelgesang, das wahnsinnig komplex ist. Und das hat ihn fasziniert. Und ich habe dieses Stück auch aufgeführt in Hamburg, Éclair sur l'eau de la. Und das hat er für 10 Flöten und 10 Klarinetten komponiert. Plus normal großes Orchester, aber die 2 Instrumenten, 10 jeweils. Hier sind 4. Und es gibt sogar Sätze in dem Stück, wo es nur Vogelgesang ist und jede von diesen 10 Flöten und Klarinetten einen anderen Vogel herstellt. Und dann immer wieder kommt dieses Lyrebird, Lyrevogel, wieder durch. Ja, er war von Australien fasziniert und ich kann mir denken, das sagen immer Fotografen und Bildmaler und so, wenn die bei uns auftauchen, das Licht ist halt da unten, ist es anders. Und für jemanden, der Synästhesist ist und diese Faszination für Farben, für Vogelgesang, diese Kombination in dem hohen Alter, das war sicher ein Hocherlebnis. Ich war nicht in 88 in Australien, da war ich schon in Köln. Und das war ein Jahr des Jubiläums bei uns und deswegen war er auch dort. Aber ich habe Turangelila auch in Sydney und Perth und Melbourne aufgeführt. Ja, wir fühlen uns dem Messiaen ein bisschen verbunden durch diesen langen Besuch, das er bei uns gemacht hat. Es ist halt ein weiter Weg.
Es ist ein weiter Weg, ein Weg, den Sie selbst ja auch jetzt wieder gegangen sind. Sie sind ja seit vergangenem Jahr Chefdirigentin in Ihrer Heimat, des Sydney Symphony Orchestra. Wie ist es nach den vielen Jahren in der Welt? Natürlich hatten Sie auch immer das Verhältnis zur Heimat, aber wie ist es jetzt zurückzukommen dorthin und ja, eine Leitungsaufgabe dort zu übernehmen?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass das so eine schöne Sache ist. Ich bin für so 8 bis 9 Wochen im Jahr dort, 3 Reisen jedes Jahr. Also das ist überhaupt keine Freude. Diese lange Reise, das wird nicht leichter. Man denkt immer, man gewöhnt sich dran, aber nein, man überlebt es halt jedes Mal. Ja, das Orchester ist in super Form in Sydney und der Konzertsaal im Opernhaus in Sydney wurde gerade renoviert und wir haben es neu eröffnet, Juli letztes Jahr mit Mahler 2 und eine Uraufführung von einem Stück von William Barton. Das ist ein Didgeridoo-Virtuose und da haben wir das im besten Form wieder auferstehen lassen, den Saal. Und das ist für mich in meinem Alter jetzt ein Geschenk, dass ich dann wieder in meiner Heimatstadt musizieren darf mit Kollegen, mit denen ich auf der Musikhochschule war. Und das ist wirklich ein Heimkehr im besten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, es bleibt einigen Jahren so. Aber ich drehe den Rücken Europa überhaupt nicht. Ich bin jetzt sehr viel die nächste Zeit in Europa, auch in Amerika, in Berlin bei meinen sehr geliebten Staatsoper unter den Linden wieder, nächste Spielzeit mit einer Neuproduktion von Chovanchina. Ja, und das geht so weiter. Also für mich, ich kann, wenn ich in Australien bin, kann ich ein Leben ohne Europa mir nicht vorstellen und umgekehrt. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, wo ich beides habe.
Klassische Musik in Australien wirkt von außen betrachtet vielleicht ein wenig paradox. Und zwar deswegen, weil ich denke, alle Menschen auf der Welt kennen das Opernhaus von Sydney zumindest als Gebäude. Es ist sicherlich eines der bekanntesten und großartigsten Bauwerke der Welt. Aber was da drin passiert, das werden wahrscheinlich die allerwenigsten Menschen außerhalb Australiens wissen. Kann man beschreiben, ganz kurz, welche Rolle klassische Musik in Australien eigentlich spielt?
Also Sie können denken, Australien hat heutzutage sehr zu kämpfen mit seiner Identität, da wir uns von unserer kolonialen Geschichte zu Recht jetzt Abstand nehmen und zu Recht schauen an den vielen kriminellen Sachen, die passiert sind bei der Besiedlung dort. Das gesagt, die europäische Besiedlung ist jetzt fast 250 Jahre her. Und die meisten Australier, so wie ich, sind mindestens ein Viertel, wenn nicht eine Hälfte Europäer. Also ich glaube, die Statistik liegt dabei, dass 60% aller Australier haben mindestens einen Großelternteil, der aus Europa gekommen ist. Und bei mir waren es 3 von meinen 4 Großeltern, kamen aus Europa. Und die Engländer haben selbstverständlich ihre Ausbildungssysteme mit den großen Chören und Kirchenmusik und diese ganzen Traditionen haben die einfach von England aus mit den Convicts dann auch transportiert. Und das heißt, englische Musik spielt bei uns eine große Rolle. Aber auch überhaupt das gesamte europäische Musikfeld. Jetzt, heutzutage, ich würde sagen, für die letzten 30 Jahre oder so, Australien versucht, seinen richtigen Platz in der Musikwelt zu finden und sich etwas mehr mit seiner Landschaft, seiner Herkunft, seiner voreuropäischen Besiedlungszeit anzufreunden. Ich selber in meinen Programmen in Sydney versuche, eine Verbindungsbrücke zu bauen zwischen das klassische europäische Kulturwelt und die Welt, die meine Generation zumindest noch viel zu wenig kennt. Und das ist die Welt unserer Ureinwohner, die eine sehr reiche Kultur selber hatten, schon ein Millennium vor die Europäer dort waren. Dann sage ich dazu, es gibt viele Namen, wo man die sagt, ach, war der Australier? Ich dachte, der war Engländer. Ich sage dazu Charlie McCarris, große Sängerinnen wie John Sutherland, selbstverständlich, davor Nellie Melba, aber in der letzten Zeit die Yvonne Minton, Yvonne Kenny, weil es immer so leicht war für Australier, sich in England zu basieren. Viele in Europa denken, das sind Engländer. Nein, sind Australier.
Also da gibt es noch viel zu tun.
Da gibt es noch viel zu tun. Und ja, in Sydney, Sydney hat eine lange Geschichte von großen Chefs. Der letzte war der Amerikaner David Robertson. Vor ihm war der Ashkenazi dort. Die Anne-Sophie Mutter ist ein regelmäßiger Gast bei uns fast jedes Jahr. Wir haben eine große Reihe von internationalen Künstlern, die bei uns stetig gastieren. Und das ist ein großes Haus, ein großes Orchester. Und jetzt mit dem neuen Saal, ich denke, man wird viel mehr davon hören.